Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute zugeschaltet ist Herr Alfred Bast. Alfred, bist du hier mit in der Leitung?
Ja, ich bin da. Wenn du mich hörst, du mich?
Ich höre dich hervorragend.
Ah, sehr gut.
Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei uns in Radio Wolf. Ich darf dich einfach als Künstler vorstellen. Mhm. Und ich bin gerade vor der Sendung auch wieder auf deiner Webseite gewesen und sehe dort deinen, ich nehme an, das ist dein Garten oder dein Wald, wo das Laub zu geometrischen Formen zwischen den Bäumen gerecht ist, sodass das Ganze nicht mehr klar ist, ist das jetzt Natur, ist das Kunst, ist das beides? Ich weiß aus der letzten Begegnung, wo wir uns in Berlin begegnet sind, dass du eigentlich immer ein Notizbuch mit dir führst, in dem du schreibst, aber nicht schreibst, sondern permanent auch zeichnest, malst. Ich habe so das Gefühl, und korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass sich dir so ziemlich alles in Kunst auflöst. Ist das eine falsche Beobachtung oder ist da was dran?
Ja, vielen Dank, Thomas, auch für die Einladung und für die Einführung jetzt erstmal. Die Kunst, von der du sprachst, mit dem Laub, das ist tatsächlich gerechte Kunst, also wirklich gerecht im Sinne Rechen gemacht. Und die Möglichkeit, mit einem solchen Instrument wie dem Rechen in einer großen Fläche von Laub Spuren zu tun, also in dem ganzen Laubfeld drin zu sein und aus einer inneren Choreografie heraus zu arbeiten und die Formen zu erspüren, das drückt eigentlich schon aus, für mich, was es in der künstlerischen Arbeit geht. Hörst du mich gut?
Ich höre dich, ja.
Ah, gut. Und ja, auch die anderen, die jetzt zuhören, sind natürlich mit bedacht. Das ist ganz klar. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir Thomas, mal wirklich eine Dreiviertelstunde ungestört miteinander sprechen können. Finde ich sehr erfreulich. Ja, das Feld mit dem Laub, das inspiriert, etwas zu tun, was nicht vordenkbar ist. Und trotzdem...
Jetzt haben wir akustisch ein Problem. Ja? Ich höre ihn gerade nicht.
Ah, hörst du mich nicht?
Jetzt höre ich dich wieder. Okay, Gut, ja.
Nochmal?
Ja, bitte.
Also deine Frage auch, ob sich bei mir alles in Kunst auflöst.
Ja.
Auf die möchte ich eingehen und eigentlich sagen, dass die gesamte Qualität von Eindrücken, von Gedanken, von Emotionen, das sind ja Elemente und Kräfte, die die Gestaltung aufrufen, die der Gestaltung bedürfen. Mhm. Wenn wir sprechen, wenn wir denken, wenn wir etwas tun, dann wollen wir das so tun, dass aus dem eine Gestalt entsteht, dass eine Gestalt entsteht, die auch für andere verständlich ist. Und auf diese Weise können wir miteinander kommunizieren. Und so ist für mich eben die Natur das Buch der Natur eigentlich, eine universelle Schrift, die in Gestalten spricht. Das Buch der Natur spricht in Gestalten. Und diese Gestalten nicht nur jetzt zu etikettieren und als Baum und Laub zu verstehen, sondern ihre tiefere Botschaft zu ergründen, das setzt für mich voraus, dass ich auf der Höhe meiner Fähigkeiten, auf der höchsten Höhe meiner Möglichkeiten und Konzentration offen werde für etwas, was ich noch nicht weiß. Und diese Bereitschaft verwandelt tatsächlich dann alles in Kunst. Ja.
Jetzt sagst du, die tieferen Botschaften auch der Natur ergründen. Es geht natürlich jetzt doch von einer Voraussetzung aus, dass hier Botschaften für uns bereitlegen.
Ja.
Das ist für sich mal genommen doch keine selbstverständliche Aussage. Also wenn ich durch den Wald gehe, wenn ich über die Wiesen gehe, wenn ich Blumen sehe, ich sehe Schönheit, das spricht mich was an, das rührt mich an. Aber wenn du sagst, da gibt es Botschaften, die es zu ergründen gibt, was meinst du damit?
Da kann ich wirklich ein Schlüsselerlebnis erzählen. Ich war als Student in der Akademie auch überhaupt nicht mit Natur und Naturzeichnen beschäftigt, sondern mit Aktionen und abstrakter Kunst und Happenings. Und dann kam ich in die Natur und hatte den Wunsch meiner Mutter zum Muttertag etwas zu zeichnen, ein Blümchen zu zeichnen, mit so einem gewissen Augenzwinkern. Ich habe es nicht ernst genommen, also, sondern ich dachte, ja klar, die Mutter freut sich über dieses Blümchen, das ich hier zeichne. Ich bin ja schließlich Kunststudent. Und dann habe ich ein Vergissmeinnicht gepflückt und natürlich auch, das ist das richtige Blümchen dafür, und habe das gezeichnet. Und kam über dieses Zeichnen, das ja nicht quasi, da muss ich es ja neu erfassen, neu entstehen lassen, was ich da sehe. Das ist ja nicht einfach nur mit einem Blick erledigt. Ich muss es quasi neu ergründen, neu erschaffen. Dann sah ich, dieses Blümchen hat einen exakten Fünfstern in sich. Es hat eine Komplementärfarbe mit blauen Blütenblättern und einem orangefarbenen Innenkranz. Ich wurde also durch das unmittelbare Anschauen in diese Faszination der Gestalt und der Blüte so hineingenommen, dass ich das nochmal gezeichnet habe, nochmal größer gezeichnet habe. Und dann gingen mir wirklich die Augen auf, dass in der Natur Gestaltgesetze wirksam sind, Gestaltkräfte wirksam sind, die nicht unbedingt jetzt dem direkten Blick, der sich an all das ja schon gewöhnt hat, sich erschließen. Und dann wurde in dem späteren Zeitpunkt, wurde mir klar, wurde ich einfach darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die Umlaufbahn der Venus um die Erde, dass die in einem Zusammenhang steht mit dem Fünfstern. Also, dass die in 13 Jahren, 8 zu 13 Jahren, einen exakten Fünfstern in den kosmischen Raum schreibt.
Okay.
Und solche Zusammenhänge, dass quasi Ordnungskräfte, die unsichtbar sind, in die Materie einwirken und dann die Materie zu diesen wunderschönen Formen ausdrücken, so dass man sagen kann, die sichtbare Natur offenbart präzise die unsichtbaren Kräfte, die sie bilden. Und das finde ich absolut spannend. Und dann wird das zur Botschaft für mich, weil das nicht von Menschen gemacht ist, sondern von einer höheren Intelligenz, von einer Intelligenz, die das in einer Figur zusammenbringt, was wir Menschen in der Regel nicht schaffen, nämlich die Gegensätze so zu vereinen, dass ein Ganzes entsteht, in dem beide Qualitäten, die Wurzel und die Krone, das Hell und das Dunkel, so miteinander wirken, dass daraus Gestalt und Lebendiges entsteht. Und diese höhere Intelligenz, die auch über meinen Verstand weit hinausgeht, der möchte ich sozusagen mich fähig machen, dass ich ein bisschen was davon verstehe. Und mich dafür innerlich vorzubereiten, ist eigentlich die Hauptarbeit, dass das eintreten kann, was ich nicht verstehe.
Heißt das, wenn ich dich richtig verstehe, dass deine Arbeit ein Nachforschen gegenüber dieser höheren Intelligenz ist, die in einem Vergissmeinnicht oder in den Umlaufbahnen der Venus, ich sag mal so, wie ich dich verstanden habe, Zeichen setzt, die etwas nicht nur einfach mit Zahlen im nüchternen Sinn zu tun haben, sondern die durchaus einen Sinnzusammenhang haben mit existenziellen Realitäten von den Polaritäten, in denen wir leben. Du sprachst Wurzel und Krone. Man kann sagen, okay, das ist Wurzel und Krone, schön, das ist anscheinend auf einen Baum bezogen und es ist eine biologische Bezeichnung von etwas. Aber wenn wir natürlich hören, Wurzel und Krone, schwingt da ja auch etwas existenziell mit. Also Wurzel und Krone bezieht sich ja auch auf zum Beispiel unsere Existenz mit Wurzel und Krone. Zumindest klingt das irgendwo mit, dass wir ja vielleicht auch irgendwo wo verwurzelt sind und vielleicht auch eine Krone gestalten in dem, was wir sind. Sind da Wirklichkeiten, die letztendlich existenzielle, kosmische Wirklichkeiten sind, die uns Menschen betreffen, denen du mit den Möglichkeiten der Kunst, mit den Möglichkeiten des Farbstiftes, aber auch mit den Möglichkeiten des Wortes nachsinnst, nachforscht, um für dich und für die Menschen, die deiner Kunst begegnen, etwas sichtbar zu machen, was vielleicht ohne den kreativen Beitrag eines Künstlers nicht so sichtbar ist?
Ja, unbedingt. Zunächst mal ist Kunst für mich, das kommt auch sprachgeschichtlich von Wissenschaft, Erkenntnis, Weisheit. Das hat mich schon immer so, als diese Definition hat mich schon immer beschäftigt. Und deswegen würde ich Kunst auch als die Wissenschaft des Subjektiven bezeichnen, was ein gewisses Paradox ist. Aber nicht nur, weil wir ja als Menschen und der Künstler versteht sich jetzt nicht nur als gesonderte Person, jedenfalls so wie ich das für mich sehen würde, auch als Künstler des Kunstklosters, als gesonderte Person, die irgendwie eine besondere Begabung hat gegenüber anderen, sondern das wirklich Interessante für mich ist, im Künstlersein mich als Exemplar einer Gattung zu erfahren und die als dieses spezifische Exemplar einer Gattung mit all den Qualitäten und Kräften und Wirkungen in Verbindung zu sein und aus diesen Kräften selbst auch gewachsen und geworden zu sein, die alle Menschen in sich haben. Und insofern das Studium eines Künstlers mit sich selbst in gewisser Weise das mikrokosmische Labor des Studiums an Menschheitsfragen, an kollektiven Fragen ist. Und natürlich deshalb auch die Möglichkeit besteht, von solchen Analogien wie der Naturwahrnehmung und Wurzeln und Krone unmittelbar auf ganz konkrete menschliche Realitäten zu schließen und vor allen Dingen eine, und das ist für mich das Zentrale in der künstlerischen Arbeit, als Menschen auf die Idee zu bringen, dass wir tatsächlich noch Freiraum in uns haben, den wir nicht erschließen. Und dass die Frage ist und die wirklich auch die Frage nicht ist, wo ist der, sondern wie muss ich mich bereit machen, was muss ich tun, damit ich diesen Freiraum, der da ist, nicht permanent voll möbliere mit meinen Interpretationen und Vorstellungen von Welt, Wirklichkeit und mir selbst.
Wenn du von der Kunst als Wissenschaft des Subjektiven sprichst und so wie du sie auch jetzt gerade geschildert hast, verstehe ich das ja so, dass es hier nicht nur sozusagen um dein Subjektives geht, sondern dass du dich in deiner Subjektivität als Wahrnehmungsorgan zur Verfügung stehst, um etwas in die Sichtbarkeit zu bringen, dass unser aller Subjektivität, also du sprichst ja auch von Menschheit und ich nehme an, so die subjektive Seite des Menschseins, die du als Vertreter des Menschen, als einer der Vertreter des Menschen einfach als Wahrnehmungsorgan schulst, das ist wahrscheinlich auch die Schulung des Künstlers, um hier durch diese verfeinerte Wahrnehmung etwas in die Sichtbarkeit zu bringen, das uns auch erlaubt, unsere eigene Wahrnehmung mit dem Kunstwerk, das du uns zur Verfügung stellst, zu schulen. Weil wenn ich so zum Beispiel durch deine Kunstbücher durchblättere, da ist keine offensichtliche Ordnung, aber das Interessante, die interessante Erfahrung, die ich mache beim Durchblättern, ist, dass ich mich angesprochen fühle. Also da ist etwas, wo ich nicht das Gefühl habe, dass mir eine Fremde entgegenstellt, sondern dass hier etwas angestoßen ist, etwas geöffnet ist, das auch mit meiner Existenz zu tun hat. Und ohne das jetzt genau auf den Punkt bringen zu können, was es ist, es scheint relevant zu sein. Und hier macht die Kunst natürlich etwas anderes, als die Wissenschaft, die objektive Wissenschaft, die Dinge in die Verständlichkeit bringt und auch in die Erklärbarkeit. Es scheint mir so, dass die Kunst hier weniger darauf abzielt, Dinge in dem Sinn verständlich und erklärbar zu machen, als Innenseiten auszuloten, die vielleicht tiefer, weiter und bedeutsamer sind, als wir vornehmlich denken. Ist das die oder zumindest eine der Aufgaben der Kunst?
Ja, würde ich so bestätigen, in dem, wie du das formulierst, und ergänzen so als auch konkrete und einfache Erfahrung, die wir auch alle machen. Wie ist es möglich, dass ein Schriftsteller, der vor 200 Jahren in Russland gelebt hat, seine Realität in Russland beschreibt? Mhm. Und ich lese diesen Roman, Dostojewski zum Beispiel, ich lese diesen Roman und erfahre über mich unendlich viel. Wie ist es möglich, dass ein chinesischer Maler vor hunderten von Jahren Bilder gemalt hat, die mich unmittelbar ansprechen, oder ägyptische Skulpturen in einer Gegenwärtigkeit erscheinen, dass sie wie augenblicklich da sind? Und dass diese Qualität ist eben meiner Ansicht nach die Besonderheit der Kunst, dass wir im Unterschied zur Wissenschaft, nicht im Gegensatz, sondern im Unterschied und zur Ergänzung der Wissenschaft, dass wir uns so quasi unsere gemeinschaftliche Realität, unsere gemeinsame Realität, die wir als Menschen alle teilen, dass sich diese gemeinschaftliche Realität durch einzelne Menschen auszusprechen vermag, und zwar so, dass sie durch ihre und mit ihrer spezifischen Persönlichkeit und persönlichen Struktur in die kollektiven oder universellen Gründe gelangen, bis zu den tiefen Fragen, die uns alle beschäftigen, und die zur Sprache bringen und damit etwas überwinden, was normalerweise gar nicht überwindbar ist, nämlich die Isolation der Menschen untereinander und über Jahrhunderte, Jahrtausende Kommunikationsbrücken schaffen, die uns bestärken, dass wir nicht nur physische Wesen sind, sondern geistig-seelische. Und in dieser Richtung auch lebendig sind und auch wachsend sind. Und diese Arbeit, das würde ich für mich als zentrale Arbeit des Künstlerischen sehen, über den subjektiven, notwendigerweise limitierten Aspekt, den man ist, in die universellen Gründe zu kommen, die auszuleuchten und wiederum durch die subjektive Formulierung und Fähigkeiten in die Sprache, in die Bildsprache oder Wortsprache zu bringen, damit das, was wir Menschen innen sind, dieser unglaublich große Innenraum, dass der sich auszusprechen vermag und ein anderer durch die intimste Äußerung eines Menschen sich selbst wieder erkennt. Das ist grandios, finde ich. Mhm.
Also das Bild, das du hier gerade malst, ist ja doch eine ziemliche Herausforderung unseres üblichen Erfahrens der Welt. Das übliche Erfahren der Welt ist doch, dass ich mich in meiner Subjektivität wahrnehme. Ich habe vielleicht noch ein paar Freunde, mit denen ich mich verstehe, aber alles andere scheint sich außerhalb meiner Subjektivität darzustellen. Also meine Arbeitsverhältnisse, meine Sozialverhältnisse und zum gewissen Teil auch meine Freundesverhältnisse, das ist außerhalb dessen, was ich als intim meins subjektiv empfinde. Und ein guter Teil unserer Welterfahrung ist dieses Ich bei mir und die Welt da draußen. Mhm. Und doch auch hier eine starke Erfahrung von auch Fremdheit in dem Ganzen. Also man kann sich schon begegnen, aber da ist eine Fremdheit. Wenn ich dich höre, dreht sich das Bild um und du sagst, dass die Innenseite dieser Subjektivität alles andere als getrennt ist. Mhm. Und dass ich, wenn ich die Kunst eines ägyptischen Bildhauers vor 3000 Jahren von mir habe, etwas erfahre, das ist nicht nur in dieser damaligen Zeit mit diesen Menschen, den ich überhaupt nie begegnen werde und auch nie wissen werde, wer das genau gemacht hat. Es spricht etwas in mir und aus mir durch diesen Künstler. Und das hat noch dazu etwas mit meinen, unseren tiefen Fragen des Menschseins zu tun. Mhm. Baust du so ein Innenuniversum auf, das uns ja normalerweise so, dass wir so nicht wahrnehmen. Mhm. Ist diese innere Aufklärung die Arbeit des Künstlers, zu sehen, dass die Innenwelt nicht sozusagen mit meiner Nadelöhr aufhört, sondern dass da in den Wurzeln ein großer offener Raum ist, der universell menschlich, zumindest menschlich ist. Also es gibt sowas, so höre ich dich immer, wie ein universelles Innern, das sich durch mich ausloten kann.
Ja, das genau so, das würde ich auch wirklich verstärkt sehen als zentrale auch Chance und als großes inneres Vermögen eines jeden Menschen. Jeder Mensch hat ein Universum unter seinem Schädeldach mit 100 Billionen oder unglaublich vielen Zellen und Nervenzellen und Neuronen, die den Sternen der Milchstraße entsprechen. Das so als ein Bild der Fülle, der Menge, der Möglichkeiten. Und wir definieren uns in der Regel als Subjekte, ausgeliefert dieser ozeanischen Möglichkeit außen und aber auch unserer eigenen ozeanischen Möglichkeiten innen, was Gefühle und Gedanken betrifft. Wir suchen Inseln mit der Identifizierung. Wir suchen nach Identitäten in Parteien. Wir suchen sie in Geschlechtern. Wir suchen sie in Familien. Wir suchen sie in Religionen. Wir suchen sie in bestimmten Figuren, wo wir uns wieder erkennen und richten uns darin ein. Das ist absolut notwendig, damit wir überhaupt in gewisser Weise in Gang kommen, dass wir uns bewegen können. Nur, ich finde, das ist eine stufenweise Entwicklung, die das eine nicht ausschließt, nämlich, dass wir auf der Basis unserer sozusagen Ich-Realität und Ich-Begrenztheit die Erfahrung machen, wir können auch über diese Ich-Begrenztheit hinaus nach innen eine Öffnung erreichen, die über diese für uns bisher vorstellbare Identität, was wir sind und womit wir uns identifizieren, hinausgehen oder ich muss auch sagen hineingehen, also weil es eine innere Öffnung ist. Und den Raum des Nicht-Wissbaren zu betreten, als wie einen Tempelraum, nicht wie ein Panzer, also nicht wie ein Bunker oder wie eine Gefahrenzone, sondern wie einen Tempelraum zu betreten, wo die Lebensquelle pulsiert und wo in dieser Lebensquelle auch das Ziel zu finden ist. Diese Ausrichtung, die halte ich für einen unglaublichen Wert, der im Prinzip jedem Menschen zur Verfügung steht, wenn er ab und zu mal aus dieser Dynamik der Problematik, die sich zwischen den Polen ergibt, heraustritt und nicht zwischen den Polen hin und her flippt, sondern beide Pole, hell und dunkel, Krone und Wurzel, so wie ein Baum aushält und sich und dazwischen eine wunderbare Gestalt entfaltet, die nämlich sein Dasein ist, die so reich auch an Früchten ist, dass er nicht im Mangel ist, sondern dass er in der Lage ist, was zu geben. Diese Vermögen hat im Prinzip jeder Mensch in sich. Und wir nutzen sie zu wenig. Und wenn ich so sagen kann, das ist für mich eigentlich die wunderbare Gabe und Qualität der künstlerischen Ausrichtung, dass wir uns daran erinnern können, wirklich daran erinnern können, im Sinne von innern, dass wir uns nicht nur äußern, sondern auch innern, dass wir diese Lebenskraft, diese Herzkraft und diese Denkkraft, dass wir tatsächlich haben. Und die müssen wir nicht immer nur gleich verteilen an irgendwelche Mangelinstitutionen, was wir nicht sind, was wir sein wollten, sondern das Bei-sich-Sein und dieses Bei-sich-Sein als ein Zu-sich-Kommen, als ein Zu-sich-Sammeln, nicht im Sinne eines egoistischen, narzisstischen Ich bin der Beste oder der Größte, sondern im Sinne einer Realität, dass dieser Lebensimpuls, der in uns, in jedem Menschen das Leben ausmacht, die Verkörperung bestimmt und die Gesetzmäßigkeiten, die den Körper aufbauen ebenfalls, dass die von einer Intelligenz geschaffen sind und durchblutet und durchdrungen werden, die meiner Ich-Intelligenz maßlos überlegen ist. Mhm. Und die Aufgabe sehe ich als Künstler darin, das bisschen Ich-Intelligenz und Ich-Fähigkeit dahin auszurichten, wie so ein Empfänger, dass es in der Lage ist, etwas von dieser gigantischen Realität, die da ist, zu erfassen und über diese Ich-Realisierung dann auch in die Gestalt, also in dem Fall ins Kunstwerk oder in die Handlung zu bringen.
Das finde ich wahnsinnig spannend. Wenn ich dir zuhöre, höre ich auch eine radikale Weltwahrnehmungskritik. Was ich hier meine zu hören, ist, wenn wir, und du hast ja vorher schon mal die objektive Wahrnehmung angesprochen, und wenn wir sozusagen die uns übliche und auch oft als ideal dargestellte objektive Wahrnehmung ernst nehmen und mal schauen, was meine ich denn mit einer objektiven Wahrnehmung, und dem Wort des Objekts nachgehst, heißt ja Objekt, das mir etwas gegenübersteht.
Genau.
Und zu sehen, die Wahrnehmung, in der mir alles und jedes in der Welt gegenübersteht, das heißt, mir veräußert ist, dass das eine bestimmte Wahrnehmung ist, die wir so durch und durch eingeübt haben, dass wir sie wirklich buchstäblich als unsere Luft atmen. Und du sagst, diese Wahrnehmung ist nicht die einzige. Es gibt noch eine andere Wahrnehmung und das ist vielleicht sogar die wesentlichere. Und insofern habe ich mir auch dein Wort notiert, dass ich so auch sehr spannend finde, das Erinnern. Dass du hier so betont hast, dass mit dem Erinnern einfach die Innenseite angesprochen ist. Und diese Innenseite ist natürlich einerseits eine zwischenmenschliche Innenseite und sozusagen, wenn wir uns begegnen, dass wir uns nicht nur gegenüber als Objekt stehen, als Objekt gegenüberstehen, sondern dass wir eigentlich ein gemeinsames Innern teilen, in dem wir uns auch begegnen können. Aber um das auch mit dem Anfang unseres Gespräches zu verbinden, und dann wird es ja doch ziemlich radikal, würde ich sagen, wenn du das auch der Natur und Ähnlichem zusprichst. Das heißt, dass in den Zeichen der Natur, die du angesprochen hast, mir diese Natur, sei es die Bäume, sei es die Zweige, sei es ein Stein, nicht nur als ein Außen gegenübertritt, sondern dass da ein Erinnern in der Begegnung möglich ist, dass wenn das wahr ist, wenn das real ist, ihr von einer Dimension von Welt und Kosmos spricht, die völlig anders ist als diese Objektive, diese gegenübergestellte, und die uns, und das ist das Eigentliche, uns zugänglich ist.
Genau.
Und so verstehe ich deine Interpretation, deine Arbeit, dass du mit der Kunst, mit den Zeichen, die du setzt, diesen Zugang immer wieder versuchst auch freizulegen, um diese Innendimension aus der Verschüttung zu befreien. Aber da wird Kunst ja ziemlich aus dem Harmlosen herausgenommen in eine letztendlich radikal aufklärerische Aufgabe, aufklärerisch in einem anders als dem üblichen Sinn, weil es eben nicht die Aufklärung einer objektiven Wahrnehmung ist, sondern, du hast es ja selber so angesprochen, es ist die Aufklärung der universellen Subjektivität, um jetzt einfach ein Wort dafür zu nehmen.
Das ist, dem liegt auch quasi ein ganzer, eigentlich würde ich sagen, Erfahrungs- und Schulungsweg zugrunde, weil meine Erfahrung mit der Natur und in Bezug auf Kunst war ja die, dass Naturzeichnen, Naturanschauung in meiner Zeit, als ich studiert habe, 75 oder bis 75, gar nicht auf der Tagesordnung stand. Wir haben kein Naturzeichnen gehabt in der Akademie und das war gar nicht Sache. Das war auch sehr belegt mit dem nationalsozialistischen Missbrauch eines Naturverständnisses. dieses. Also man durfte das eigentlich fast nicht antasten, ohne gleich in Verdacht zu geraten. Man wäre eben in gewisser Weise auch so ein Naturgründler oder einer, der die Natur verehrt in einem ganz verkehrten Sinne. Also das war gar nicht im Blick. Und die Kunst selbst hat sich ja durch die Fotografie von der Nachahmung, also von der zwingend zu der objektiven Nachahmung, der wissenschaftlichen Nachahmung auch gelöst durch die Fotografie. Und da war kein Bedarf mehr, die Natur noch in ihrer Gestalt differenziert und groß zu ergründen. So bin ich da selber überrascht, eigentlich in so einem Brachfeld gelandet und war etwas irritiert sogar am Anfang von der Faszination, die von der Natur ausgeht, eben auch so eine Erfahrung wie mit dem Blümchen, mit dem Vergissmeinnicht, dass diese Harmlosigkeiten, zum Beispiel auch die Form eines Eis, das war eine Aufgabe von einem Professor, der meinte, ich soll das mal zeichnen. Ich fand das eine Anmaßung, also einen wirklich genialen, künstlerisch sich eingebildeten Studenten ein Ei zeichnen lassen zu wollen. Das war der Einzige, der damals noch realistisch gezeichnet hat. Und dann habe ich dieses Ei gezeichnet und 14 Tage lang mit einem harten Bleistift mich nur auf diese Lichtwirkung konzentriert. Ich wollte dem irgendwie was Besonderes liefern. Und das wurde aber für mich aus dieser oppositionellen Haltung und fast frechen Haltung wurde eigentlich ein Schlüsselerlebnis, weil ich habe über diese Aneignung des Objekts, sozusagen Aneignung durch das Zeichnen, weil Zeichnen ist Tat, ist körperliches Tun. Handelndes Sehen. Ich muss das, was ich sehe, ich muss es begreifen, ich muss es einatmen, mit meinem physischen Tun regelrecht einatmen und mir einkörpern. Und dadurch assoziiert natürlich die gesamte Objekt, sozusagen der ganz gesamte Objektbereich, den man mit so einem Ei verbindet, der löst sich völlig auf. Und es wird ein Kreis, es wird eine Kugel, es wird die erste evolutionäre Form im Kosmos, nämlich die vollkommene Kugel mit einer Richtung. Und plötzlich wird dieses banale, scheinbar banale Ei wirklich das, was es ist, eine kosmische Offenbarung. Und dann geht man da weiter und schaut, was macht das Ei? Was passiert da? Es bildet eine perfekte Schale. Und zwar so perfekt, wie es in der Natur kaum ein weiteres perfektes Modell gibt. Und was passiert dann mit diesem perfekten Modell? Es zerbricht, wenn die innen das, was es sozusagen beschützt und zur Wirkung bringen soll, wenn es von innen her reif ist, zerbricht diese perfekte Schale. Ich finde, es ist ein grandioses Bild für ganz viele menschliche Realitäten und Entwicklungsprozesse im eigenen Leben. Man bildet oft Schalen, die perfekt sind und spürt im Inneren, was da gar nicht irgendwie dazu passt, bis es aufbricht und nennt es diesen Aufbruch dann auf Zerstörung. Und diese Dinge lerne ich von der Natur. Und da weiß ich, erfahre ich eben durch das Einkörpern, durch das zeichnerische Einatmen des Objektes, ich esse das sozusagen optisch, ja, und erfahre ich natürlich, was da für Qualitäten drin liegen. Und da gehen mir die Augen auf, im wahrsten Sinne. Mhm.
Jetzt könnte man natürlich sagen, das sind einfach schöne Assoziationen, die du hast. Und natürlich kann man mit dem Ei das kosmische Ei verbinden und man kann mit dem Ei, dem Bersten des Eis, Assoziationen des Aufbruchs, des Neugebiet. Aber das sind Assoziationen, die du damit hast. Ja. Mhm. So macht doch kein so großes Ding draus. Mhm. Tut dem armen Ei nicht diese Gewalt an, es sozusagen mit deinen mythischen Vorstellungen zu belasten. Mhm. Ich höre dich aber eigentlich das Gegenteil sagen, dass im Zeichnen oder wie du gesagt hast, im zeichnerischen Einatmen, Aneignen, dieses doch so einfachen Objektes eines Eis. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass es für einen ambitionierten jungen Künstler was irgendwie sehr eigenartig ist, ist einfach ein Ei zeichnen zu müssen, außer man macht es einfach als Fingerübung im Sinne von hier möglichst einfach technisch das perfektionieren. Aber ich glaube, davon sprichst du ja auch nicht. Du sprichst davon, dass hier dir, dass das für dich ein eindringliches Erlebnis war, in der sich die Beziehung zu diesem Ei radikal verändert hat.
Ja, und da würde ich gerne noch sagen, dass das eben dann keine Assoziationen sind, mystischer Art, sondern das ist die Entdeckung, dass das in den Dingen, in den sogenannten Gegenständen selbst tatsächlich da ist. Das heißt, ich assoziiere nicht etwas hinein an mystischem Vorwissen, sondern ich sehe, dass es da ist. Es zeigt sich unmittelbar. Und das ist wie eine Sprache. Das Buch der Natur ist wie eine Sprache, das sehr viel mehr an nicht nur Botschaften, sondern es sind Kräfte, es sind Entdeckungen mit so viel Sinnorientierung auch für das Gestalten von menschlichen Prozessen, dass es eigentlich wie ein Riesengeschenk ist, dass man einen Baum nicht nur als Holzlieferanten sehen kann, sondern dass man einen Baum als ein Zeichen sehen kann, das eine menschliche Gesellschaftsordnung entwirft, wie man es sich besser nicht denken könnte. Und da, weil in so einer Gestalt ist eine Richtung, die sich unendlich verzweigt und schließlich wieder ein Ganzes wird. All diese Prozesse, die in der Natur ablaufen, wenn die jetzt so hineinfantasiert wären oder hineinmythologisiert würden, dann wäre das aufgedrückt. Aber das ist nicht aufgedrückt, sondern die sprechen das aus, die duften einem das entgegen, die zeigen einem das, wenn man dafür sich öffnet, und dann ist auch das ist ein Geschenk, das überhaupt in dieser Weise wahrzunehmen. Mhm. Wobei, da möchte ich noch vielleicht darauf hinweisen, es gibt zwischen dem, was wir beim Zeichnen, gibt es diesen ersten inneren Außenraum, so nenne ich das. Das heißt, ich habe einen Zeichenblock vor mir und da drüben ist der Gegenstand und ich zeichne dann diesen Apfel oder dieses Ei. Mhm. Und dieser Zeichenblock ist wie der Bildschirm am Computer mein erster Außenraum. Also das ist noch Teil meines Innenraums. Er reicht genauso weit, wie mein Arm reicht, aber er ist schon geäußerter Außenraum. Er ist sozusagen mein erster geäußerter Außenraum, ist aber noch zu mir gehörig. Und hat genau den Umfang wenn man die Arme zusammennimmt, diesen quasi ersten Außenraum, den man erzeugen kann, dann passt auch ein anderer Mensch rein in diesen äußeren Raum. Und in diesem äußeren Raum, durch das Zeichnen, geschieht ein Dialog mit dem Gegenstand, mit dem, was da nach außen tritt, an Gestalt, an Figur, an Farbe. Dieses, was da nach außen tritt, hat schon eine objektive Qualität, die nicht mehr nur der Empfindung und der Vorstellung entspricht, sondern die Linie und die Farbe und die Struktur, das sind eigene Qualitäten, wie Worte, die man auf dem Computer schreibt, wenn man etwas mitteilen will. Die Worte hat man nicht erfunden, sondern man nimmt sie, um etwas auszudrücken. Mhm. Und in diesem Dialog zwischen dem, was da entsteht auf dem Papier oder auf dem Bildschirm und dem, was man sagen will aus dem eigentlich Nichtsagbaren, bildet sich Gestalt aus. Mhm. Und diese Gestalt ist offen für Deutungsebenen, die man noch nicht denken kann, die auch nicht hineininterpretiert werden können, sondern die eben diese universelle Dimension als eine ursprüngliche Qualität aufrufen und als Inspiration dann einladen, in diesen vorbereiteten Grund hineinzukommen. Mhm. Und wenn das passiert, dann ist nicht nur die Erkenntnis da und die Einsicht da, sondern auch eine große Energie, eine große Freude, eine große Kraft, auch das durchzuführen, was sich da gezeigt hat.
Ich würde gern nochmal der Einfachheit halber auf das Ei zurückkommen wollen.
Ja, gut.
wenn das für dich okay ist, weil ich glaube, dass sich da etwas darstellt, was ich meine als dein Anliegen mitzuhören. Nämlich, und ich möchte auch auf den Satz von mir zurückkommen, so tu das doch dem armen Ei nicht an.
Ja.
Und zu, einfach wahrzunehmen, dass in diesem tu das doch dem armen Ei nicht an, eine bestimmte Wahrnehmung dieses einfachen Objekts eines Eis ist, das eben als Objekt, das noch in einem gewissen natürlichen Zusammenhang von einer Henne gelegt, vielleicht auf einem Bauernhof, vielleicht auch in einer Industrie, Hühner, wie auch immer, dass das Ding ist. Und du sagst, ja, das mag ja alles der Fall sein, aber in diesem einfachen Objekt, mit dem du dich da eine ganze Woche beschäftigen musstest, auf das du dich einlassen musstest, dass du einatmen musstest, in diesem Ei ist, ich sag's mal so, das Geistige anwesend.
Mhm. Genau.
Das Aufbrechen des Eis, der archetypische Charakter des Eis, die Kraft der Fruchtbarkeit des Eis, all das ist nicht etwas, was wir sozusagen dem Ei jetzt einfach aufdrücken, sondern das ist eigentlich, und das ist dann, so meine ich, Teil dieser radikalen Wahrnehmungskritik, das ist im Ei anwesend.
Absolut. Und das ist genau das, dass du quasi durch diese, was du auf der Ebene des Aufdrückens sagst, also das Etikettieren von Bedeutung, von Symbol und sowas, das ist genau das, was es nicht, was sozusagen nicht passiert, sondern es geht darum, das, was wirklich anwesend ist, durch die Wahrnehmung zu erschließen. Mhm. Und das ist absolut frisch und auch die Entdeckung, selbst wenn es sich natürlich mit all den anderen Entdeckungen verbindet und deckt, es ist trotzdem eine absolut frische Erkenntnis, dass man über das, was man zu kennen glaubt, über den Gegenstand, wie du es vorher auch gesagt hast, die objektive Welt, die getrennt ist von dem Subjekt, das sich dann in kleinen Gruppen verbindet, um eine Stabilität zu bekommen, dass diese Verbindung zwischen Subjekt und Objekt eben diese schöpferische Spannung erzeugt, in der das sogenannte Objekt, das mit Etiketten belegt ist, wie dass es von den Etiketten befreit wird, dass es ausgepackt wird, von den Deutungsetiketten, die wir als Menschen dem Ding geben, und dass sein Wunder geschaut wird, dass es überhaupt existiert und in welcher Weise es existiert. Und wenn ich zu diesem Wunder vordringe, durch die Wahrnehmung, ganz konkret durch das Zeichnen, nicht spekulativ und mystisch irgendwie interpretierend, sondern ganz konkret, dann kommt mir da was entgegen, was auch in mir selber, und das überschreitet dann eben auch diese sozusagen Subjektivität nach innen hin, mich selber wieder an das Wunder des eigenen Seins erinnert und im wahrsten Sinne dieses Innern auch wieder eine Aufgabe enthält mit der Frage, bin ich denn, wenn ich dieses Subjekt bin als Alfred Bast, als sowieso, bin ich denn schon angekommen oder gibt es da noch eine ganz andere Dimension, die sich entfalten möchte? Diese Fragen tauchen auf.
Ja, und darin liegt dann vielleicht ja auch die Aufgabe der Kunst, so wie du sie betreibst. Weil, ich meine, man kann das ja durchaus so sagen, wir sind so eingeübt in Sichtweisen, dass uns in der Regel es nicht mehr gelingt, das Ei in seiner Wunderhaftigkeit zu sehen.
Genau.
Es gelingt uns nicht. In der Regel ist ein Ei, ist ein Ei, ist ein Ei. Mhm. Und das gehört zu einer Pfanne oder das gehört zu einem ökologischen Problem oder zu was auch immer oder zu einem biologischen Kreislauf. All das, wovon du hier sprichst, ist nicht anwesend. Mhm. Ein Baum ist oft einfach wirklich Nutzholz, mhm. aber selbst als Freizeitwald ist er ein Erholungsort, der hier eine gewisse Funktion für meine Erholungsbedürftigkeit erfüllt, aber kommt in dieser Wahrnehmung des Waldes, der Wald in seinem eigenen Wunder zu sich selber, mhm. ich zweifle mal. Wir sind aber so tief in dieser Wahrnehmung von Welt, dass die Kunst uns hier vielleicht zu Hilfe kommt, diese Alltäglichkeit, so wie wir sie wahrzunehmen, aufzubrechen und hier sie uns förmlich zwingt, etwas zu sehen, was eigentlich in den Dingen immer anwesend war. Es war uns nur verschlossen, aber in der Entfremdung oder eigentlich in der aus der Fremde Zurückholung des Objekts in der Kunst entsteht ein sanfter Zwang der Wahrnehmung, der uns eine Dimension eröffnet, die das, was wir sehen, wieder in seiner Wunderhaftigkeit sichtbar macht. Also wenn das Kunst ist, ja, dann ist das ja eine kulturrevolutionäre Aufgabe von Kunst, mhm. hier wirklich Sehgewohnheiten klingt viel zu harmlos, weil das mit unserem gesamten Weltbezug zu tun hat, aufzubrechen, um uns etwas von unserem Menschsein, aber auch von der Realität, von was Natur eigentlich ist oder was Kosmos eigentlich ist, etwas zu zeigen, das uns zutiefst angeht.
Genau, das finde ich sehr gut beschrieben, wie du das gesagt hast. Und das betrifft eben auch das schöpferische Leben. Das heißt, wir reproduzieren permanent Weltbilder und Bilder von uns selbst. Das ist die gesamte Wahrnehmung, ist ein schöpferischer Prozess, der unablässig abläuft. Nur in der Regel automatisch und quasi wie in vorgefertigten Mustern. In diese Gestaltungsprozesse eingreifen zu können durch die innere künstlerische Bereitschaft, dass man sagt, es ist zwar ein Ei, es ist zwar vom Bühnenhof und es gibt 1000 Stück davon, aber dass man eingreift und sagt, ich sehe etwas, als hätte ich es noch nie gesehen. Mhm. Ich wache in der Situation auf, wo ich bin. Jetzt, wo ich bin und wache auf und sehe es, als hätte ich es noch nie gesehen. Und diese Möglichkeit hat man als wahrnehmender Mensch, hat jeder Mensch, dass er etwas, was er scheinbar zu kennen glaubt, dass er das mit neuen Augen sieht. Und diese neuen Augen sind ja dann die eigenen Augen. Das heißt, der Mensch sieht sich ja selbst dann auch neu. Er kann sich ja auch selbst nicht nur regenerieren, sondern rekreieren. Er kann sich neu entwerfen. Und da gibt es ein schönes senegalesisches Sprichwort, das mir sehr gefällt. Gott hat die Menschen nur skizziert. Es geschieht auf der Erde, dass jeder sich erschafft. Also, dass man in einem quasi, weil dieser schöpferische Prozess sowieso geschieht, weil wir permanent Wirklichkeit in unserem Gehirn, in unserem Sein erzeugen, wie wir auf etwas reagieren, das ist nicht Wirklichkeit, das ist unsere, sozusagen unsere Kreation in jedem Augenblick, wie wir beurteilen, wie wir uns befinden. Und das ist bei jedem Menschen anders. Mhm. Weil das so ist, können wir in diesen Prozess gestaltend einwirken, und zwar nicht nur so, dass wir als Egos dicker werden und andere dominieren, sondern dass wir tatsächlich zu dem Wunder, dass wir auch sind, zu unserem tieferen Wesen, zu unserem Sinn, der aus dem unsere Lebensrealität entspringt, dass wir zu dem hinkommen und aus dem dieser intelligenten Dimension Impulse bekommen, die uns zeigt, wie wir leben können, damit sich das nochmal stabilisiert und immer weiter stabilisiert. Mhm. Und das ist für mich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das so fremd ist in der Welt. Ich habe den Eindruck, das haben Menschen schon immer gemacht, aber es muss immer von Man kann es nicht delegieren, man kann es auch nicht in dem Sinne üben und dann kann man es, sondern das Schöpferische lebt davon, dass man es nie kann. Es muss immer neu erfasst werden, so wie der Atem.
Lass mich die Gelegenheit nutzen, hier auch noch einmal zu unserem Ausgangsthema zurückzukommen. Wir hatten ja in dem Vorgespräch, wo wir darüber gesprochen haben, wie wollen wir denn das Thema zu dieser Sendung setzen, hattest du spontan gleich gemeint, das schöpferische Leben.
Ja, genau.
Und hast aber gleich dazu gesagt, schöpferisch groß geschrieben, Leben klein geschrieben.
Genau.
Weil die Assoziation geht natürlich genau in das Gegenteilige, das schöpferische Leben.
Genau.
Jetzt sprichst du ja von diesem Schöpferischen. Und so wie ich das senegalesische Sprichwort auch verstehe, dass wir hier nur skizziert sind, darin liegt ja ein Schöpfungsauftrag.
Ganz genau, ja.
Sag doch noch mehr zu diesem Schöpferischen, das gelebt werden will.
Ja, vielleicht ganz konkret. Also das ist Praxis. Also das Schöpferische, das gelebt werden will, ist nicht theoretisch, das ist Praxis. Ich mache seit 4 Jahren, führe ich ein Notizbuch, ein Zeichenbuch, ein Reklam-Notizbuch und zeichne jeden Tag etwas auf diese Doppelseite, schreibe einen Text dazu. Immer diese beiden Qualitäten, linke und rechte Hemisphäre, also Denken, Mentalität und Emotionalität, Bild und Wort, als eine Spannung zusammen. Ich weiß nie, was da sein wird. Ich weiß nur, dass es sein wird. Und das Überraschende für mich ist, dass nach 4 Jahren täglicher Praxis es noch nicht einen Tag gab, an dem es nicht in dieser überraschenden Weise frisch entstanden ist. Mhm. Und es auch keinen Tag gab, wo ich dachte, jetzt habe ich mich da in Konsequenzding gesperrt und muss es durchführen. Und diese praktische Übung, diese konkrete Übung, die macht mich aufmerksam und wach und macht eine, ich würde mal sagen, eröffnet fast ein Organ der Wahrnehmung, was zwischen dem Objekt und dem Subjekt, also der gegebenen Welt von außen und der eigenen Innenwelt, sich bildet, als wie so eine Art Empfangsstation, die in der Lage ist, sehr spontan und elastisch auf Impulse zu reagieren und die unmittelbar in die Handlung, das heißt ins Wort oder ins Bild, einfließen zu lassen, weil diese Ebene geübt ist, dadurch, dass ich sie täglich mache. Und da sehe ich eigentlich diese schöpferische Notwendigkeit, dass man nicht sagt, es kommt sowieso irgendwann, wenn es kommen will, oder auf der anderen Seite, man muss sich anstrengen und dann ist es ein Machwerk, sondern dass man beide Qualitäten einmal die höchstmögliche Machbarkeit umsetzt in praktischem Handeln und Anstrengung auch und Übung, aber zugleich auf dem Gipfel dieser Möglichkeiten vollkommen passiv empfänglich ist und nicht stolz nach unten blickt, was man schon alles getan hat, sondern auf der höchsten Ebene die Augen schließt und sagt, hier, wo kommt's jetzt, wo geht's jetzt weiter und wo ist der Impuls? Und dann ist die Erfahrung, dass die Wege dahin, dass was Neues entsteht, dass ein überraschender Moment von der Seite her eintritt, der nie zu erwarten war. Und das erfüllt, das macht ein Leben reich, das erfüllt einen mit Freude, mit Glück. Und dann wird die Umwelt zur Sprache und man merkt, diese inneren Dimensionen sind gestaltbar wie ein Körper und wie eine lebendige Skulptur. Und das, glaube ich, ist eine echte Möglichkeit, die künstlerische Gestaltkraft zur Verfügung stellt, dass jeder Mensch seine Lebensfigur tatsächlich selbst gestalten kann.
Du sagst natürlich mit dem auch etwas Radikales über das Leben selber aus.
Ja.
Weil gerade in dieser täglichen Übung, die du hier beschreibst, und ich gehe mal davon aus, dass diese Übung, wenn sie gelingt, ja eben nichts Redundantes, also es ist nicht einfach, dass du irgendwas hinmachst, was einfach eine Wiederholung dessen ist, was du schon gemacht hast, sondern da ist etwas, was kreativ entsteht im Augenblick.
Ganz
und
genau.
So höre ich es auch und so nehme ich das auch wahr, wenn ich durch manche deiner Bücher blätter. Man kann durch deine Bücher auch auf deiner Website sozusagen digital blättern auf der Alfred minusbast.de Website. Die ist wirklich wert, die ist auch anzusehen, weil das so eine virtuelle Führung durch deine Arbeit ist. Mhm. Dass das auch bedeutsam ist. Und zwar immer. Also das hat eine Relevanz. Jeder Ausdruck hat eine Relevanz. Wenn dem so ist, ja, und wenn das täglich so ist, heißt das, dass sozusagen das Leben immer die Möglichkeit des schöpferischen Momentums hat, in dem sich schöpferisch kreativ etwas auch Bedeutsames zeigt. Und ist, was das ist, hängt immer an dem Augenblick, ist immer sozusagen frei aus dem Augenblick heraus, aber es ist immer der Fall.
Genau.
Und es ist die menschliche Möglichkeit, dem immer sich hinzugeben und diese Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Das ist nicht eine schöngeistige Beliebigkeit oder Nettigkeit, sondern das ist eine Grundqualität des Lebens, die hier zum Ausdruck kommt.
Ja.
Die ja auch vielleicht nicht nur unsere menschliche Existenz betrifft, vielleicht in besonderem Maße ja, aber eigentlich, wenn man so den Kosmos so von den Galaxien bis zur Kreation des Lebens oder wie auch immer sieht, ja permanent der Fall ist. Also dieser kreative, schöpferische Prozess ist ja andauernd gegenwärtig jetzt.
Absolut. Das ist genau der Punkt, dass sich das Weltall sozusagen auch das in jedem Moment neu schafft. Das heißt, in dem schöpferischen Leben bin ich und ist jeder Mensch, der dann da drin ist, nicht in was Gesondertem, Besonderen, sondern er ist eigentlich in absoluter Übereinstimmung mit dem gesamten universellen Geschehen. Und deswegen ist es auch nicht was Anstrengendes oder was Exklusives, sondern es ist in Übereinstimmung wie die Welle mit dem Ozean. Das stimmt überein. Während das andere, dieses sich sondern und was Besonderes machen und das hat für mich mit schöpferischer und kreativer Dimension nicht sehr viel zu tun, sondern diese sich sozusagen das als Wettbewerb zu nehmen, um sich vom anderen abzusetzen, das ist eine kleinere Figur, die gehört vielleicht da auch irgendwo dazu, aber die eigentliche Kernkraft dabei ist quasi die gesamte Dimension des eigenen Seins, des eigenen Wesens, des eigenen Menschseins und das, was sich darin verkörpert an universeller Verbindung, diese Qualität zu erspüren und sich da einen Seinsgrund, der absolut zuverlässig ist, darin zu erkennen und sich darauf auch zu verlassen, dass die Ideen und die Möglichkeiten und die Kräfte kommen, wenn man sich nicht mit Ängsten und Sorgen und Problemen sich die sozusagen durch die Vorstellung selber verhindert. Also das schöpferische Leben verlangt eigentlich auch permanent diesen Aufbruch, die durch die eigenen Bilder, die man erzeugt von sich selber, von Welt, von anderen. Und um vorzudringen, wo ist dieser kreative Impuls, dieser schöpferische Impuls, ich würde sogar sagen, auch dieser heilige Impuls beim anderen, der nicht von mir interpretiert oder reingedeutet wird, sondern der die Basis der Existenz einer jeden Zelle ist. Wie komme ich an den ran mit meiner Wahrnehmung? Wenn es gelingt, dann bin ich offen. Wenn ich offen bin, bin ich nicht nur offen nach außen, sondern auch offen durch meine Ich-Schichten und Ich-Hüllen hindurch zu meinem eigenen, zu dem eigenen universellen Grund, der die eigene Wesenheit, der die eigene Subjektivität gebildet hat. Und dann gibt es einen wie so einen Zusammenstrom vom Innersten und Äußersten. Und dann spricht sich das sozusagen das Innerste im Äußersten aus und es ist kein Gedächtnis mehr.
Aber was du hier sagst, ist ja auch nicht mehr und nicht weniger, als dass man in dieser Hingabe an diesen schöpferischen Impuls zu sich selber findet.
Unbedingt, ja.
Und zwar eben nicht in einer reflektierenden, sondern in einer tätigen Weise.
Genau.
Dass das etwas ist, das auch nicht sozusagen als Reflexion findbar ist, sondern nur als Tätigkeit lebbar ist. Mhm. Und dass das auch eine tiefe Aussage hat für unser menschliches Leben. Und dann geht es ja darum, nicht darum, dass jeder Künstler oder Maler in dem Sinn sein muss. Dieser kreative Ausdruck hat eine unendliche Vielfalt und Individualität, die aber je eigen gefunden und gelebt werden kann.
Mhm. Genau. Und die auch dann in der Wechselwirkung den großen Reichtum ausmacht. Ja. Und dieses sich selber finden setzt natürlich eine große Fähigkeit im sich verlieren voraus. Mhm. Weil wenn ich auf kleineren Ebenen oder auf kleineren Ebenen Identität bewahren will von mir selbst, dann reflektiere ich und spiegel ich und verstärke immer diese Ebenen. Aber wenn es wirklich um so eine universelle Dimension, die ja das Leben ist, die in dem Leben zugrunde liegt, die in jedem einfachen Tun, in jedem Pochen ausgedrückt wird, wenn ich in diese Verbindung treten will, dann muss ich auch diese Zonen der Ich-Identität überschreiten und mich ganz verlieren. Und dann werde ich mir zurückgeschenkt. Das ist ganz einfach durch das Dasein. Ich gehe nicht verloren, sondern im Gegenteil, es entsteht immer von Neuem. Es entsteht auch immer in neuer Weise. Und das ist ja das, was das Leben macht. Das Leben ist Erneuerung.
Absolut. Wir könnten jetzt natürlich diesen Bogen noch viel, viel weiter spannen. Wir sind aber auch am Ende unserer Sendezeit.
Ja, eigentlich erst am Anfang, ja.
Danke. Aber ja. Ich sag mal so metaphorisch, so ist das Leben nun mal. Mhm. Herzlichen Dank. Also ich fand das ein unheimlich auch aufklärendes Gespräch, in dem sich für mich viel gezeigt hat. Ich möchte gern nochmal deine Website einfach für die Hörer und Hörerinnen dazu sagen, weil sich dort auch viel von dem veranschaulicht, was du hier sprachlich mit eingebracht hast. Mhm. alfred-bast.de, wo man zumindest in digitaler Form auch die Tätigkeit sehen kann, die du hier einfach auch angesprochen hast. Mhm. Und insofern vielen Dank für diese Gedankenbögen, viel Dank für diese Arbeit und ich glaube, solche Arbeit ist mehr als nur von ästhetischer, im engen Sinn ästhetischer Bedeutung. Es ist von tiefer existenzieller Bedeutung.
Ja, vielen Dank auch, Thomas, für das Gespräch. Das ist ja das ist ja so das Wertvollste, wertvoller als Gold nach Goethe. Und ich wünsche mir auch und denke auch natürlich an die Menschen, die das hören und bedanke mich auch für das Zuhören, dass die Gedanken, die sich spontan geäußert haben, die nicht vorher aufgezeichnet sind, dass die auch etwas von dem vermitteln, was nicht sagbar ist. Ja. Das ist eigentlich das Wesentlichste, dass das spürbar wird. Ja. Also vielen Dank.
Danke, einen schönen Abend dir und einen schönen Abend an Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, ciao.